Hallo und willkommen zum Aue-Podcast. Heute wird Folge 96, heute wieder mit mir, Martin. Hi, Tobias.
Hallo.
Und Florian.
Glück auf.
Ja, Jungs, ich wollte mit euch mal über ein Thema sprechen. Wir hatten ja eine schöne Saison, Vorschau quasi, waren ja noch so ein bisschen aus dem Glenavon Fieber und haben uns ja schon mit voller Vorfreude auf die Saison gefordert. Und da musste ich so mal drüber nachdenken. Daraus ist so ein bisschen der Thomas-Otto-Fluch entstanden, oder? Also ich habe dir mitbekommen, Glenavon ist abgestiegen diese Saison. Wir sind auch fast abgestiegen. Das ist doch eine interessante Wendung, oder was denkst du, Tobias?
Also ob das jetzt so direkt mit Thomas Otto jetzt zu tun hat, das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Also es waren ja auch noch viele andere ja beteiligt. Aber vielleicht ist ja Thomas Otto jetzt derjenige, der jetzt von uns ja noch am präsentesten ist. Aber ich glaube, ich würde das jetzt nicht auf irgendeine schlechte Aura oder von ihm zurückführen.
Was denkst du, Florian? Ich fand so ein bisschen, das war der Abschluss auch durch unsere Folge nochmal, wenn ich darüber so nachdenke. Ich habe es letztens auch nochmal so gehört. So, eigentlich war die Saison dann schon beendet, bevor sie angefangen ist.
Ja, das war natürlich ein flotter Spruch von Thomas, den man aber auch mal so raushauen darf. Wir freuen uns ja auch über Leute, die Statements machen. Und ich hoffe einfach, dass wir in 3-4 Jahren wieder auf diese Saison zurückblicken können und in der dritten Liga wieder spielen und dann uns daran erinnern, was für einen geilen Fußballtag wir einfach eben in Nordirland hatten und einfach einen anderen Blick auf die Saison hatten.
Aber die Parallelen zwischen, möchte ich nochmal ganz kurz drauf hinaus, die Parallelen zwischen Glenavon und Aue sind halt frappierend. Also sie haben jetzt den Abstieg auch fix sozusagen eingebucht. Die haben 0-1 zu Hause gegen Crusaders FC verloren. Man hatte von Anfang an das Gefühl, bei denen lief es in der Hinrunde gar nicht. Dann kamen sie ein bisschen besser nach Weihnachten wieder rein, aber waren dann auch jetzt am Ende chancenlos. Vielleicht auch die Parallele noch mit der jungen Mannschaft. Also ich weiß nicht, Florian, wie dein Eindruck auch damals war. Also es war schon ein sehr, sehr junges Team auch.
Ja, definitiv. Und sie hatten ja auch noch kurz zuvor, also in der Saison davor, einen neuen Manager geholt, der auch nochmal dann so einen Umbruch eingeleitet hat. Das erinnert auch so ein bisschen an uns mit Jens Hertel. Und ja, das ist es irgendwie eine Parallelität und kann man so mal den Vergleich zumindest ziehen.
Gut, Flüche sind ja auch da, um gebrochen zu werden. Hahaha. Diese Saison wollen wir erstmalig den Sachsenpokal gewinnen und der Weg führt über Chemnitz. Und zwar am Mittwoch geht's schon im Derby direkt ausverkauft, auch bei uns der Gästeblock innerhalb von wenigen Minuten. Also ein sehr, sehr großer Ansturm. Geht es auch am Mittwoch um 20.30 Uhr gegen den Chemnitzer FC los. Und die größte Posse ist ja wohl der Anstoßtermin. Oder Tobias, hast du es mitbekommen mit dem MDR?
Genau, ich glaube, es geht ja erst 20.30 Uhr los, damit das, glaube ich, noch gut übertragen werden kann.
Richtig, und es stellt sich aber raus, sie übertragen es nicht.
Ach.
Also nicht im Fernsehen, sondern nur im Stream.
Und ab der 70. Minute läuft die Partie dann zusätzlich auch im TV live bis zum Abpfiff, heißt es.
Ja, genau. Der Sächsische Fußballverband hatte sich dafür entschieden, das halt TV-kompatibel zu machen. Wahrscheinlich dann aber ohne da eine Rücksprache erstmal mit dem MDR zu halten. Und ja, das ist natürlich auch bemerkenswert, dass man das nicht vorher geklärt kriegt. Man hätte dann ja vielleicht einfach auch eine frühere Uhrzeit, wie zum Beispiel 19 Uhr oder 20 Uhr nehmen können.
Habt ihr was Witziges gesehen noch hier? Kennt ihr den Mutti-Zettel?
Ja, ja.
Steht hier auf der Seite vom CFC. Für alle Besuchenden unter 16 Jahre gilt aufgrund des Spielendes nach 22 Uhr ist der Zutritt nur in Begleitung einer volljährigen Person sowie mit entsprechendem Mutti-Zettel möglich.
Ach, das ist ja lustig. Das kennt man doch eigentlich jetzt nur von den Clubs und den Diskotheken, ja.
Was sich da so aus so einer Anstoßzeit jetzt alles ergibt, ne? Auch mit Bahn kannst du jetzt ja auch eigentlich nicht mehr zurückreisen. Also läuft auch alles irgendwie auf Bus und Auto hinaus. Haben sie sich wohl auch anders vorgestellt beim Sächsischen Fußballverband?
Ja, das auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das ja auch ein Spiel, was national interessant gewesen wäre, weil ja auch gerade die Konkurrenz. Oh nee, diese Woche ist der DFB-Pokal, ne? Dann ist ja natürlich auch Konkurrenz.
Ja. DFB-Pokal.
Ja. Gut. Tobias, du bist ja unser Taktikexperte. Kannst du uns taktisch was zum CFC sagen? Was kann man denn vom CFC sportlich erwarten? Ist wahrscheinlich auch eine Mannschaft, die seit Jahren so ein bisschen im Mittelfeld der Regionalliga agiert. Ich glaube, aktuell sind sie sogar in der oberen Tabellenhälfte, 7. Platz, aber doch seit dem Abstieg vor rund 10 Jahren relativ durchwachsen.
Genau, also es ist jetzt definitiv so, die auch wieder eine Saison gehabt, wo sie eigentlich hinter den Erwartungen gespielt haben, die allerdings auch nicht sehr viel Geld hatten, um in den Kader im Wesentlichen zu investieren, weswegen ja auch im nächsten Jahr nochmal viel, nochmal weitaus stärker nochmal in den Kader investiert wird. Grundlegend eine Mannschaft, wo man einige Leute auch kennen könnte, also zum Beispiel einen gewissen Tobias Müller oder einen gewissen Tom Baumgart. Und es ist eigentlich eine Mannschaft, die auf eine geordnete Defensive setzt und die natürlich, wo ich jetzt und die natürlich auch mit ihrem Daniel Adamczyk natürlich auch einen richtig starken Torhüter haben. Und ich denke persönlich gesehen, es wird eine richtige Abwehrschlacht werden und es wäre klug, wenn der Chemnitzer FC nicht in Führung gehen würde, dann werden sie sich vermutlich mit allen möglichen Leuten samt dem eigenen Mannschaftsbus einfach hinten reinstellen.
Ich erinnere mich noch so ein bisschen ans letzte Jahr, da waren die ja auch durchaus hoch bewertet vor uns, gegen uns, aber dann war es ein 2-0, was glaube ich auch relativ ungefährdet war. Florian, übrigens unser Ex-Spieler, Tom Baumgart, war sogar am Freitag Kapitän. Jetzt weiß ich gar nicht, ist der dauerhafte Kapitän?
Ich glaube, der ist schon länger Kapitän da. Ist ja auch einer derjenigen, der spielt ja seit 3 Jahren da, glaube ich. Und dementsprechend auch schon da. Der Spieler war mit der meisten Erfahrung. Und auch kommt ja auch aus der Jugend ursprünglich, ne?
Ja, alles ein bisschen merkwürdige Laufbahn auf jeden Fall. Was würdest du denn erwarten? Also Chemnitz spielt offensiv ein 4-3-3. Denkst du, damit haben wir Probleme taktisch?
Ach, ich glaube, Taktik ist nicht das Entscheidende. Taktik ist eben die eine Sache, aber die richtige Einstellung, die richtige Spannung von Anfang an in der Mannschaft, ein klares Zweikampfverhalten, klare Bälle sind das Entscheidende. Und dann ist die Qualität der Mannschaft, gerade in der Offensive, dann doch nochmal ein Stück besser von unserer Mannschaft. Aber da wir halt in dieser Saison halt schon viele Situationen gesehen haben, wo diese Klarheit nicht auf dem Platz war, habe ich ein bisschen Sorge vor Mittwoch.
Wie sieht's bei dir aus, Tobias? Mit Dejan Bosic haben die ja auch einen richtigen Top-Torjäger. Der hat ja auch schon über zweistellig in der Liga getroffen, 14 Mal, auch 4 Mal im Sachsen-Pokal.
Ich glaube, das wird natürlich der wird natürlich schwierig zu halten sein. Also der hat ja schon auch eine illustre Laufbahn. Der hat ja auch beim SC Freiburg 2 gespielt, bei Meppen hat er gespielt und bei Kickers Offenbach. Und es ist vor allen Dingen ja auch ein Rückkehrer. Der hat nämlich auch schon in der Saison 2018, 2019 bei ihm gespielt, bis 2020. Und wäre klug, ihn sozusagen jetzt auch aus dem Spiel rausnehmen zu können. Und das ist, glaube ich, auch einer, wo man halt auch sagen kann, der hat eine gehobene Regionalliga-Qualität. Er ist beidfüßig, vor allen Dingen ist er ja aber auch mit 1,94 Meter ziemlich groß.
Und anscheinend aktuell verletzt, was wieder gut ist für uns.
Ja. Na, sehr gut.
Naja, also wir brauchen ja nicht viel drumherum reden. So richtig gut kennen wir uns alle nicht mit dem Chemnitzer FC aus, wie die jetzt taktisch spielen oder so. Ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht meine Liga, die ich in den letzten Jahren verfolgt habe, die Regionalliga Nordost. Ja, was ich auf jeden Fall interessant fand, dass der Kartenvorverkauf ja auch auf Chemnitzer Seite sehr, sehr gut lief. Und ja, das war ja auch bei denen jetzt nicht immer so unbedingt der Fall, dass die Tickets dann alle sofort so vergriffen waren. Also sie sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr heiß auf das Spiel.
Also ich gehe sehr stark davon aus, dass die Stimmung richtig aufgeladen sein wird, gerade vor dem Hintergrund, dass wir in der nächsten Saison mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit gegeneinander spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch zu Provokationen kommen wird. Also wenn man jetzt so ein bisschen reinhört so in den Gerüchtewald unseres Vereins, sagt man ja auch, dass da vielleicht auch eine Fahne gezeigt werden könnte von uns.
Ja, ich glaube einfach, das ist aufgrund dieser Saison, wo wir so schlecht sind und die sich ja mal richtig jetzt freuen können, im Halbfinale gegen uns zu spielen. Und das, ich glaube, da ist die Motivation, am Mittwoch in Stadion zu kommen, dann nochmal dreifach hoch. Und deswegen wird der Kartenverkauf auch sehr so gut angelaufen sein. Und das wäre natürlich für die wirklich auch ein, ja, für die ein Highlight, für uns natürlich ein Lowlight, wenn man dann in dieser Saison dann da noch ausscheidet und wenn dann auch noch diese, ja, die Gerüchteküche um die Fahnen eben da irgendwie sich bestätigen würde. Das wäre natürlich schon emotional sehr herausfordernd und auch ein, ja, für die aber auch ein sehr freudiges Spiel.
Ja gut, aber das ist ja auch, was ein Derby ausmacht. Also das ist sicherlich natürlich ein Derby, dem es in den letzten Jahren so ein bisschen die, über, an der Tradition fehlt oder an den Spielen. Man muss ja mal sagen, das letzte Ligaspiel ist über 10 Jahre jetzt her. Und seitdem ist es jetzt das dritte Mal im Sachsenpokal, okay, in den letzten 3 Jahren. Es gibt wieder ein bisschen Historie, aber es ist ja dann auch so eine Rivalität, die so ein bisschen, ja, ich sag jetzt nicht eingeschlafen ist, aber auf jeden Fall weniger ausgelebt wurde, als jetzt vielleicht die sportlichen Duelle mit Dynamo, wo man sich ja einfach auch in den letzten 20 Jahren immer vergleichsweise mit auf Augenhöhe befunden hat.
Und nichtdestotrotz ist es halt wichtig, am Mittwoch einfach zu gewinnen. Also ja, man sicher. Muss jetzt auch mal bei allem Emotionen und Fan dabei sein und Provokationen, die möglicherweise kommen. Man sollte da auf der Fanseite möglichst ruhig bleiben, damit man das Spiel gut runterspielen kann und am besten halt einfach gewinnt, weil da steckt halt auch einiges an Geld dahinter.
Genau, aber ich glaube halt, dass der Chemnitzer FC, die werden uns das natürlich nicht leicht machen. Die haben natürlich auch unsere Schwächen in den letzten Spielen natürlich auch gesehen. Also von dahingehend, ich glaube, es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden.
Wisst ihr, wer den am häufigsten den Sachsenpokal gewonnen hat?
Zwickel.
Florian, was sagst du?
Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen.
Nee, ist falsch. Ach. Ja, es ist in der Tat der Chemnitzer FC. Der hat das Ganze schon 12 Mal gewonnen in 18 Finalteilnahmen.
Boah, krass.
Na, krass.
Aber danach kommt übrigens Aue und Dynamo und Lok und Sachsen, Leipzig, mit jeweils 4 Titeln. Ich glaube, das hängt einfach natürlich auch damit zusammen, dass Chemnitz regelmäßig halt unter der Schwelle zum Profifußball war. Also ob jetzt Regionalliga ist oder damals dritte Liga, da hatten sie ja doch eine Zeit, wo sie auch relativ dominant waren. Und zum Beispiel zwischen 2010 und 2015 waren sie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal in Folge im Finale. Und dann zuletzt auch nochmal 5 Jahre in Folge. Also das ist ja wirklich einfach auch damit, hängt auch einfach damit zusammen. Mhm. Was ist denn euer Tipp abschließend zum Spiel?
Ich glaube, es wird in die Verlängerung gehen.
Und dann?
Oh, schwierig zu sagen. Also eigentlich ist das ja so ein typisches Unentschieden-Spiel. Also es fällt mir jetzt schwer, mich irgendwie festzulegen. Also ich glaube, wenn Aue siegt, dann wird es ein sehr knapper Sieg werden.
Und was sagst du?
Ich sage 2-1 in der Verlängerung für Aue.
Ich bin mal optimistischer. Ich sage, es wird ein souveräner 2-0-Sieg wie letztes Jahr. Da haben wir es auch nicht unbedingt erwartet.
In 90 Minuten.
In 90 Minuten, ja. Ich bin mal optimistisch. Dann schauen wir mal auf die ersten Ligaspiele unter unserem neuen Duo Schubi Tietze Kern. Es ging direkt los mit einem Auswärtsspiel. Ich glaube auch wieder herausragende Unterstützung der Auer-Fans, muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt. Der Gästeblock war voll an einem Dienstagabend. Nach Ostern natürlich auch alles andere als selbstverständlich. Man kam ein bisschen schwierig ins Spiel. Das Ganze begann in der 9. Minute mit einer Schrecksekunde. Zimnitzer macht einen Querschläger, Querpass, wie auch immer man es beschreiben soll, im Mittelfeld. Und Philipp Müller macht das 1-0. Danach 80 Minuten rennt man Rückstand hinterher, hat noch einige Gelegenheiten. Tobias, insgesamt ein bisschen verkorkstes Debüt für unser neues Trainer-Duo, aber man kann doch sagen, die Grundausrichtung hat sich schon mal verbessert oder verändert.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, hätte der Luan Siebenitzer diesen kapitalen Fehler in der 9. Minute nicht gemacht, hätten wir einen Punkt mitnehmen können. Aber ich denke, wir haben insgesamt gesehen deutlich verbessert gewirkt und sind am Ende dann ja ziemlich häufig an diesem Felix Gebhardt gescheitert. Das ist ja der Torwart von Regensburg, der, glaube ich, 5 starke Paraden hatte und 4 innerhalb sogar des Strafraums. Und es war natürlich so, wir hatten da auch echt viele, viele Torchancen, aber konnten halt eben keine so wirklich verwenden. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt kein schlechtes Spiel gewesen.
Ist das nicht wieder exemplarisch, Florian, dass alleine die letzte Chance von Guttau, der Kopfball, nicht reingeht und wir auch einfach das die Qualität, das Glück, alles zusammen nicht haben und man durch so einen selten dämlichen Fehler dann so ein Spiel so verliert?
Ja, ist auf jeden Fall sinnbildlich und symptomatisch für die Saison. Und ja, manchmal können die Spieler einem auch irgendwie leid tun, dass es immer und immer wieder solche Situationen gibt, wo sie individuelle Fehler machen und andererseits dann auf der anderen Seite die individuelle Klasse scheinbar dann doch nicht reicht, um die Ruhe vom Tor zu haben. Und ja, eigentlich hätten wir dann Dreier verdient gehabt. Ich habe auch nochmal durch den Kicker-Ticker da durchgescrollt, gerade nebenbei. Und da hast du ja nach dem 1-0 eigentlich nur noch Torchancen für Aue.
Exakt, so ist es leider.
Was sagt denn das über unsere Saison aus?
Naja, es ist halt wieder so ein bisschen, also es ist ein bisschen anders, als es der Rest der Saison da gewesen. Das heißt also, wir haben halt auch hier wieder mal, trotz eines guten Spiels verpasst, auch wieder mal Punkte mitzunehmen. Und das ist halt leider genau das, wie halt auch ein Absteiger spielt. Also ein Absteiger, die spielen ja meistens gar nicht mal schlecht, sondern sie machen einfach in den entscheidenden Situationen Fehler.
Oder man kann noch mal wieder rückblickend drauf gucken, dass man vielleicht zu lange an Also, dass man zu lange an Jens Hertel festgehalten hat, dass die Entscheidung für Michael Tarnert und Christoph Dabrowski eine fatale war, mit der man eigentlich nur rückblickend verschenkte Zeit verbracht hat.
Aber ich meine, wir haben jetzt ja schon 3 Spiele. Ist jetzt eine hypothetische Frage, aber denkt ihr, diese Dynamik hätte sich unter Schubitizo und Kern auch entwickelt? Also ich weiß halt nicht, ob man nicht auch noch mal mit einem Wechsel vor Weihnachten zu dem Duo die Dynamik halt noch mal viel, viel früher gebrochen hätte.
Ja, das auf jeden Fall. Und das war ja auch im Gespräch. Also ich glaube halt, was man jetzt so rückblickend hört, dass das ja unter Hertel ja auch in der Kabine nicht gestimmt hat, dass es ja auch zwischen den Co-Trainern nicht gestimmt hat. Und das bringt natürlich einfach auch einen ganz negativen Drive ja auch rein.
Ja, man nach außen sieht das so erstmal auf den ersten Blick so aus. Ich war jetzt bei keinem der 3 Spiele, kann also gar nicht sagen, wie es vor Ort so gewirkt hat. Das ist ja immer auch nochmal ein ganz schöner Einblick, wenn man da vor Ort ist und vielleicht so ein paar Stimmen abfängt, die man auch nicht aufgenommen hat. Aber vielleicht ist es auch so ein jetzt so der Eindruck. Vielleicht stimmt es ja auch nicht ganz so.
Vielleicht ist es aber auch das, dass es eh schon gelaufen ist und dass sich das auch so ein bisschen einstellt, dass dann der Druck auch weg ist.
Das ist auch ein guter Punkt.
Bevor wir noch weiter spekulieren, schauen wir mal auf das Spiel gegen den SC Verl. Das ist ja die spielstärkste Mannschaft, wie du das letztes Mal genannt hast, Florian. Ich glaube, spielstark konnte man auch direkt sehen, dass sie nach 4 Minuten durch Berkantas in Führung gegangen sind.
Ja, klassischer Aufbau, durch die Mitte nach außen gezogen und dann, ganz einfach das Tor zum 1-0. Ich glaube, wenn Tobi die Statistiken da bei der Hand hat, da ist ja auch eine ganz klare Balldominanz von Verl. Und dann sieht man aber beim Ausgleich wiederum 1-1 dann auch wieder dieses Risiko, der SC Verl nimmt. Da gibt's auch einen ganz interessanten Podcast mit Tobias Strubel, wo er durchaus sagt, gerade im Aufbauspiel wollen wir gerade diese risikoreichen Bälle, wo die Spieler gerade so eigentlich nicht dran kommen, weil dann haben wir schon mal 2, 3 Spieler, die überspielt über den Gegnerdruck und das ist da jetzt halt schiefgelaufen.
Tobi, für dich als Taktik, ich sage jetzt nicht Nerd, sondern Connoisseur, ist das in meiner Augenweite, den SC Verl zu schauen? Oder war das Spiel von ihnen jetzt nicht so gut wie sonst?
Naja, ich glaube, die haben halt schon, man hat da schon ihre Stärken gesehen. Also, was ja auch gerade der Florian schon sagte, dass sie halt wirklich auch mit Pässen versuchen, mehrere Spieler einfach rauszunehmen, mehrere Spieler ja einfach auch zu überspielen. Was man natürlich auch an der gewaltigen Anzahl der Pässe sieht. Ich meine, sie haben im gesamten Spiel 689 Pässe gespielt, währenddessen Aue ja plus 268 gespielt hat. Gut, die Tackles sind in etwa gleich. Aber sie haben halt auch bedeutend häufiger geschossen. Also im Grundlegend gesehen ist es, was es Taktik angeht, hier definitiv mindestens das gehobene Mittelfeld in der dritten Liga.
Ja, ich würde ja eher sagen, es gehört zur Tabellenspitze, weil andere Mannschaften doch dann technisch limitierter sind. Ich denke mal zum Beispiel an Duisburg oder so.
Ja, oder Rostock zum Beispiel, aber da hast du ja dann in der englischen Woche dann davor gesehen, wie, was halt auch Zweikampfstärke und Abschlussstärke in der dritten Liga ausmacht. Aber nicht desto, nicht desto trotz ist es ja so, dass von Ferl immer wieder Spieler in die zweite Liga wechseln, Trainer in die zweite Liga wechseln, wie jetzt dieses Jahr auch, dann eben der Berkantas ist ja nur im Raum, dass er nach Paderborn geht, aber der, wer ist er denn? Der Mittelfeldspieler da, helft mir mal auf die Sprünge.
Esse?
Nee, der bei Halle auch war, vor, ja, komme ich jetzt nicht drauf, der wechselt ja zu Paderborn, die bedienen sich da ja auch, also auf jeden Fall, die bilden gut aus.
Garrett heißt er.
Ja, Timo Garrett.
Du hast noch einen lustigen Funfact.
Genau, und um auf das Thema Thomas Otto zurückzukommen, das Spiel ist ja jetzt auch für die das Ende ihrer Aufstiegsreise gewesen. Und sie haben auch zwei Ottos im Team, nämlich den Finn Otto und den Jari Otto.
Und dann gibt's auch noch David Otto, ne?
Genau. Ich glaube, der spielt jetzt zwar nicht dort, aber definitiv ist die Aufstiegsreise in diesem Spiel für sie dann halt auch beendet gewesen.
Ja, aber wenn man die Infrastruktur sich da anguckt, muss man vielleicht auch sagen, das ist auch schon ganz okay. Also für zweite Liga stelle ich mir das da schon mit dem in dem kleinen Örtchen mit dieser einen Straße, dem die da am Stadion vorbeiführt und dem kleinen engen Stadion, was ich finde es da cool auf jeden Fall. Die machen eine super Arbeit. Aber wenn da jede Woche oder sagen ja fast jedes Heimspiel so ein Gästemob kommt wie bei Hansa Rostock, dann ja, ob da die nicht damit überfordert sind.
Ja, auf jeden Fall. Ein Punkt möchte ich noch ansprechen. 5.653 Zuschauer. Das ist ja ein Negativrekord, seitdem es wieder die Vollöffnung gibt nach der Corona-Pandemie. Was denkt ihr, was sind gerade die Hauptgründe, warum die Leute nicht ins Stadion gehen? Außer natürlich dem sportlichen Misserfolg, was offensichtlich ist.
Naja, also ich hätte es einfach gesagt, also mal ganz simpel gesagt, die haben vermutlich einfach keinen Bock mehr ins Stadion zu gehen. Ich meine, das kostet ja auch nicht gerade wenig Geld, du willst ja auch was essen, was trinken, du hast ja auch einen gewissen Anfahrt und der gesamte Tag ist ja eigentlich auch weg. Und dass dann halt einfach auch die Leute sagen, okay, wir sind ohnehin abgestiegen, wir können da höchstwahrscheinlich eh nichts Schönes erleben, dass die da Leute dann einfach nicht mehr kommen.
Ja.
SC Verl ist jetzt auch von der Fanszene ja kein attraktiver Gegner. Du bist auf dem dritten Spiel, also in der englischen Woche an dem Samstag, bist vielleicht der ein oder andere nach Regensburg gefahren, was ja noch eine recht kurze Fahrt ist, war es beim Heimspiel davor da. Dann lässt du das halt einfach weg. Wetter war, glaube ich, okay, ne? War ganz gut. Von daher, das kann es nicht gewesen sein. Aber es sind halt dann auch am Ende so eine Drittligasaison mit 38 Spielen ist dann auch wirklich lang. Und Tobi hat ja eben dann auch die Ermüdung aufgrund der Leistung genannt.
Ja, Ermüdung auf Grundlage der Leistung ist auch ein gutes Stichwort. Ihr müsst mir jetzt mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich habe nämlich vom Spiel gegen den VfB Stuttgart 2 gar nichts gesehen und stellte so auf meinem Handy fest, oh scheiße, wir liegen kurz vor der Halbzeit 0-2 zurück und wären damit abgestiegen. Florian, was sind denn deine Gedanken gewesen, als du das Spiel verfolgt hast?
Boah, das ist so ein Wechselbad der Gefühle. So erstmal vorhinein dachte ich so, Stuttgart 2, vielleicht holen wir da unseren Sieg irgendwie so ganz naiv, weil, keine Ahnung, wir haben, glaube ich, sogar eine recht gute Bilanz gegen die. Und dann letzte Zeit 2-0 hinten auch wieder mit ja ganz schwachen Abwehraktionen, das muss man ja auch dazu sagen. Und und am Ende, Spiegelbild der Saison, kommst nochmal zurück. Und dann hat Marcel Bär dann eben in der 90. Minute, also oder ja ganz am Schluss nochmal eine Riesenchance, bei der ich denke, wenn er das Ganze in der Saison davor die Chance gehabt hätte, hätte er sie halt reingemacht. In dieser Saison setzt er sie halt drüber. Also ja. Verrückt.
Auch nochmal anderes symptomatisch gebracht. Sessa hat ja getroffen, ne? Ehemaliger Auerspieler. 38. Minute, dann direkt 2 Minuten später das 2-0. durch Arevalo und dann hat man noch eine ganze Halbzeit Zeit, mich sich irgendwie dagegen zu stemmen. Tobias, und interessanterweise, wir schauen ja auch gerne immer mal, um noch aus dem Spiel was rauszuholen, irgendwie was zu analysieren zu können, schauen wir auch mal gerne auf die Statistiken. Und die Noten, zum Beispiel beim Kicker, sind ja auch überraschend gut. Da haben die meisten Spieler eine 3-0. Marcel wäre sogar eine 2-0, wird als Spieler des Spiels ausgezeichnet hier. Und ja, das spricht ja schon für ein mittelmäßig bis gutes Spiel.
Es war ja auch wieder kein schlechtes Spiel von Auer. Also klar, da waren wieder so zwei individuelle Fehler dabei, die natürlich auch wieder zu den Toren geführt haben. Und aber ich glaube, wir hätten schon in der ersten Halbzeit, glaube ich, durch Guttau hätten wir ja schon rankommen können. Dann ist ja uns auch ja auch ein Strafstoß ja mehr oder minder verweigert worden. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich glaube, es war um die 18. Minute rum, wo der Hellstern den Marcel Bär dann ja auch legt. Also im Grunde gesehen, das Spiel hätten wir auch gewinnen können.
Hätte, hätte Fahrradkette, wie so oft in dieser
Genau.
Saison.
Genau.
700 Zuschauer finde ich auch ganz interessant. Es ist ja dann noch so, dass die zweite Mannschaft oft parallel zur ersten Mannschaft gelegt wird. Und die erste Mannschaft hat ja dann auch gegen den FC Bayern gespielt, ne? Richtig? Ja. Ich weiß nicht, wer sowas ansetzt, aber das kann auch kein Freund, des Fußballs sein.
Ja, das sehe ich ja hier beim SC Paderborn vor Ort, die ja im schönen, also was ist schön, im Profistadion spielen in der Regionalliga und eigentlich immer wird das parallel gesetzt. Natürlich vielleicht auch, weil ja in der Regionalliga West auch einige attraktive wie Gegner mit Rot-Weiß Oberhausen, Sportfreunde Siegen und so sind, aber das ist echt unfair.
Ja, natürlich, weil sie da natürlich auch weniger Zuschauer haben. Allerdings verhindert man ja auch sozusagen, dass da auch Spieler wie wild hin und her geschoben werden können.
Das ist der positive Effekt. Aber natürlich gingen gestern auch wieder die Screenshots rum mit irgendwelchen Leuten, die 8 Millionen Euro Marktwert haben.
Ja, stimmt.
Davich, Deal, den haben sie ja von Köln, glaube ich, geholt vor der Saison. Der Urutagba ist auch ein guter Junge, also die haben insgesamt eine gute Mannschaft, auch für die zweite Mannschaft in der dritten Liga.
Ja, die haben auch solche Leute wie zum Beispiel den Dominik Notnagel. Der ist ja auch relativ bekannt. Ich glaube, der hat auch lange bei Wiesbaden gespielt. Oder und bei den Würzburger Kickers und beim FSV Frankfurt. Also, die haben halt schon so auch Leute, die jetzt mehr sind als Notnagel für die zweite Mannschaft.
Ja, das ist halt die 125 Spiele in der dritten Liga. Den haben sie natürlich sicherlich geholt, um dann eben jemanden zu haben in der Abwehr, in der Verteidigung, der so diese Säule ist. Ne? Wir sprechen ja auch immer wieder von Säulen,
Achsen, ja.
Achsen, Säulen im Spielsystem. Und da brauchst du natürlich so jemanden, an dem du dich aufrichten kannst.
Eine Sache, die noch bemerkenswert am Spiel war, nach dem Spiel gab es ein Interview mit Martin Mennel, der wurde zu seiner Zukunft gefragt. Florian, was hat er denn gesagt?
Ja, ich habe das dann gesehen und der Zusammenschnitt bei Instagram von Magenta ist dann so sinngemäß, ja, wenn wir denn absteigen sollten, dann könnte er sich wohl vorstellen, auch nochmal, wenn alles passt, in Aue weiterzuspielen. Es laufen auch Gespräche, das ist so der ungefähre Wortlaut. Und ja, das ist ja so ein Thema, was wir vielleicht auch noch in dieser Folge heute anschneiden wollen. Ein Ausblick in die kommende Saison.
Erstmal zum Kader, ja. Aber ich finde, dieses sollten, wir werden noch alles tun, das ist ja nicht mal mehr Durchhalteparole. Tobias, bei 12 Punkten Rückstand und Tordifferenz.
Ja, also wir müssten, das Ding ist vielleicht doof, wir müssten aus diesen letzten 12 verbleibenden Punkten eigentlich 13 holen und alle anderen da unten müssten alles verlieren. Also es ist jetzt nicht, es ist nicht ausgeschlossen, aber ich glaube in Sachen Wahrscheinlichkeitsrechnung eher im Promillebereich.
Ich bin da kein Freund von diesen Aussagen. Wenn Tobi das vorrechnet und sagt, wir müssen eigentlich alle Spiele gewinnen und dann eigentlich auch mit 5 Toren Unterschied und ich dann zurückgucke auf die, ja, auf die
Rückrunde.
Rückrunde, wir haben noch kein Spiel gewonnen. Also außerhalb des Sachsenpokals. So, wovon reden wir da? Wir haben, was haben wir geholt? 5 Punkte, 5-mal unentschieden. Dann ist das halt auch albern, ehrlich gesagt, dann da noch von theoretischen Chancen zu reden, wenn man den Trainer nochmal gewechselt hat. Also bin ich kein Freund von, man muss jetzt einfach akzeptieren, dass wir absteigen und damit war es das.
Ja gut, ich glaube aber, dass die Kommunikation intern in der Mannschaft und im Verein da vielleicht auch eine andere ist, als die man natürlich vor der Presse haben muss, wo dann sonst die Schlagzeile wäre, Martin Mennel gibt sich auf oder was? Also das wäre ja auch schräg.
Ja, das ist sicherlich, aber ich finde jetzt auch keinen richtigen Grund, warum man jetzt noch da so nach außen hin kommunizieren soll. Weil das finde ich anhand der Wahrscheinlichkeit und des Ganzen, für mich wirkt das halt dann mittlerweile einfach lächerlich. So.
Ja, würde ich dir zustimmen. Wie gesagt, die Logik der Medien ist vielleicht auch noch eine andere. Ich muss dich sogar nochmal korrigieren, wir haben nur 4 Punkte geholt. Und ihr könnt ja mal raten, wie viel hat die zweitschlechteste Mannschaft geholt?
Ist Schweinfurt die zweitschlechteste?
Nee. Die haben 13 Punkte.
Hoffenheim 2 ja, wahrscheinlich, ne?
Ja.
Dann haben die 10 geholt.
9 Punkte.
Ah, okay.
Und selbst ja, Havelse hat 16 Punkte geholt. Also wir sind so weit weg, wir haben nochmal 12 Punkte auf Saarbrücken verloren.
Doppelt so viel, also die haben 9 Punkte Hoffenheim und wir haben 4. Das ist doppelt so viel. Das ist Wahnsinn.
Ich habe gerade irgendwie einen kleinen Flashback gehabt, als ihr das erzählt habt. Und zwar, das ist, es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholter Vergleich, aber ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den zweiten Irakkrieg erinnern könnt von Anfang der 2000er.
Bush,
genau, das war unter Bush. Und da war ja klar, dass der Irak ja militärisch verloren hatte. Und da gab es ja diesen Kriegsminister, den die da hatten, der immer noch
Rumsfeld.
Was... Nee, der irakische Kriegsminister meinte so. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der dann ja sagte irgendwie, die amerikanischen Söldner würden in ihren Panzern Selbstmord begehen, da der irakische Sieg unmittelbar bevorstehen würde. Daran muss ich gerade denken.
Ja, das ist aus einem ganz anderen Kontext, aber schon das Bild ist sehr ähnlich, ne?
Ein bisschen schräger Take noch. Ja, übrigens, wisst ihr noch, wer auf dem Abstiegsplatz damals stand? Auf dem 17. Platz. Aue war ja 16. nach der Rückrunde. Na?
Beim zweiten Irakkrieg oder beim
meinst nee, du? Nee. Jetzt nochmal auf unsere Saisonbilanz zurück.
Mach nochmal die Frage, bitte.
Wer war 17. an Weihnachten und stand auch auf dem Abstiegsplatz? Es ist ganz einfach. Das habt ihr schon wieder so vergessen, weil die in der Rückrunde alles kaputt schießen.
Havelse.
Nee, Aachen.
Aachen. Ja,
Aachen
klar,
hatte logisch. 21 Punkte, war 17. und hat in der Rückrunde 33 Punkte geholt.
Wahnsinn.
Jonas Ömichen.
Das heißt, wir hätten, aber wir waren auf einem Niveau mit Saarbrücken und Ingolstadt, ne? Also es ist ja halt nicht so, dass es aussichtslos war in Weihnachten.
Ja, aber also Aachen würde ich jetzt aber ein bisschen aus der Nummer rausnehmen, weil wenn du überlegst, wie Gindorf und Schröers da performen, das ist ja überirdisch, ne?
Ja.
Das muss man, aber man kann sich's mal auf der Zunge zergehen lassen, so ein bisschen zurückblicken und vielleicht schon so ein bisschen spontan historisieren, aber die beiden Jungs sind halt einfach Wahnsinn.
Auch keine Spiele für die dritte Liga eigentlich.
Nein, und dann haben sie jetzt ja auch in der Rückrunde sich stabilisiert, dass dann auch hier der Bruder von heute habe ich es mit den Namen, von unserem Porsche, nicht Porsche-Fahrer,
Lune.
Mehdi Lune, genau, von unserem Autofahrer, so wollte ich ihn jetzt nennen, jetzt da eben auch immer scored. Und dann haben sie ja noch so einen weiteren Spieler, nicht Jonas Ömich, ein anderer Spieler, der jetzt auch immer wieder ein Jombe oder so, der von Magdeburg, glaube ich, kam oder so, der auch jetzt mittlerweile scored. Ja, das ist... Schade, hätte auch ein Weg für uns sein können.
Tja, schauen wir mal auf die nächsten beiden Spiele. Das können wir, glaube ich, relativ schnell abarbeiten. Das ist einmal ein Heimspiel gegen den SVW in Wiesbaden. Auch immer ein Team, wo wir ja durchwachsen ausgesehen haben. Und dann geht's in der Überwoche gegen die Freunde von SVW in Wiesbaden, dem FC Ingolstadt. Um 19.30 Uhr am Sonntagabend, also auch eine ein bisschen fanunfreundliche Spielzeit. Und wir hatten es ja gerade schon, Tobias, die haben sich beide auch ganz schön aus dem Abstiegskampf befreien können. Mit
ja.
Viel Powerfußball. Ich erinnere mich auch nochmal ans Hinspiel gegen Wien. 3:1 haben die gewonnen. Haben die natürlich auch erst in der Nachspielzeit das 3:1 gemacht, oder kurz vor der Nachspielzeit das 3:1 gemacht. Aber das war so ein bisschen auch der Turning Point für die da aus dem Abstiegskampf dann eine Serie zu starten und nach oben weiterzukommen.
Genau. Also letztlich gesehen, da im Grunde sind das ja auch eigentlich beides Mannschaften, die man rein vom Kader her sehen müsste, müssten die eigentlich auch oben mitspielen. Und das ist ja, glaube ich, auch im Wesentlichen der ihr Anspruch gewesen. Und ich gehe jetzt aber persönlich sehr stark davon aus, dass der 25.04.2026 circa gegen 16 Uhr als ein dunkler Moment im Auer Fußball eingehen wird. Das ist nämlich der Abpfiff gegen Wehen. Und genau, ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus, dass es auch der Tag des Abstiegs dann noch sein wird.
Ja, das wird es wohl sein. Ich habe nur immer im Kopf, dass ja auch der Mittwoch schon als ein ganz dunkler Moment in unserer Geschichte sein könnte. Aber ja, es ist schwierig, jetzt aus diesen letzten Spielen irgendwie noch was Positives rauszusehen oder ja, was zu ziehen. Die Saison wird jetzt einfach irgendwie austrudeln. Ich habe immer gesagt, wir brauchen noch einen Sieg, den haben wir noch nicht, damit es nicht ganz peinlich wird. Ich bin gespannt, ob wir noch irgendwo einen Sieg holen.
Ich sage gegen Schweinfurt 05. Gegen die, wie heißt der denn,
Die
Knüdel-Jüdel?
Schnüdel.
Die Schnüdel?
Aber da sind wir vor Ort, Tobi. Zumindest zwei von uns, soweit ich weiß. Ich glaube nicht, dass wir dann Punkte holen.
So, um das nochmal abzuschließen, es gibt da wenig inhaltlich zu sagen, glaube ich, zu beiden Spielen. Es können nochmal Klatschen sein, es kann nochmal das große Aufbäumen sein. Ich glaube, es hängt auch ganz viel davon ab, wie man jetzt am Mittwoch spielt. Wenn man Mittwoch dann vielleicht gewinnt, denke ich auch, dass man noch sogar ein, zwei Ligaspiele gewinnen wird, einfach weil ja das Selbstvertrauen dann ja auch schlagartig steigen würde.
Kann auch ein Unentschieden sein, ne? Haben wir auch ja zuletzt oft gesehen, also.
Ja, richtig. Wir machen noch mal ein ganz kurzes Gedankenexperiment. Ich möchte noch mal mit euch ein bisschen die Mannschaft durchgehen. Wir gehen jetzt nicht jeden Spieler durch, aber vielleicht mal jeden Mannschaftsteil. Und zwar, mit welchem Kader würdet ihr denn gerne in der Regionalliga weitermachen oder mit welchen Kaderspielern? Welche Kaderspieler wären für euch gute Bausteine, um auch eine Achse zu binden? Und wo hapert es dann vielleicht? Und man muss auf jeden Fall zuführen. Fangen wir vielleicht mal bei den Torhütern an. Ja, ich glaube, Florian, du hast dazu einen heißen Take, wenn du gerne als Torhüter hättest.
Ja, was heißt heißen Take? Umstrittenen Take vielleicht. Also wir haben da ja viele Torhüter stehen, tatsächlich auf dem Papier, mit Kretschmer, Lord, Mennel und Uhlig. Ich würde tatsächlich ganz gerne Louis Lord im Erzgebirge weiter behalten, sehe aber auch durchaus, wäre auch vollkommen okay, wenn Martin Mennel das nächste Saison noch machen würde, weil ich glaube, Louis Lord wird sich nicht nochmal da eine Saison dahinter ihn in der Regionalliga auf die Bank setzen. Und dann haben wir ja zwei junge Torhüter, denen ich jetzt mal so aus der Distanz gesagt auch durchaus Talent zuschreibe.
Bei Uhlig auf jeden Fall auch viel Verletzungspech diese Saison.
Jo.
Theo Kretschmer hat ja auch relativ viel bei der U19 dann noch gespielt dieses Jahr. Ich glaube eigentlich fast immer. Tobi, siehst du das ähnlich oder würdest du jetzt sagen, wir müssen Martin Mennel auf jeden Fall das Denkmal erhalten?
Oh, schwierige Frage. Also ich würde eher denken, Martin Mendel kann eine Stütze sein.
Ja.
Es könnte aber einfach auch gut sein, jetzt eine Wacherablösung durchzuführen und dass er sozusagen sein Wissen, seine Erfahrung und ja einfach auch sein Talent auch an die Weiterführenden oder an die neue Nummer 1 dann auch weitergibt. Und ich würde sagen, im Erzgebirge würden sie, glaube ich, alle gerne den Max Uhlig im Tor sehen. Ich meine, der ist ja noch super, super jung. Also ich glaube, der ist erst 18 oder 19 ist der. Und das wäre eine gute Sache. Aber ich denke schon, dass Martin Mendel jetzt zum Torhüter-Team der nächsten Saison schon gehören sollte.
Ja.
Vielleicht sehen wir ihn ja auch noch in Doppelfunktion im
Als
Verein.
Sportdirektor noch?
Maybe.
So wie damals mit Markus Schwabel. Oder ist er noch aktuell noch Sportdirektor bei Unterhaching?
Könnte gut. Also letzte Saison war er auf jeden Fall noch
Nee, ist er noch. Ich
da,
habe schon nochmal
Sportdirektor.
nachgeguckt die Tage.
Ja.
Ja, guck
Also
mal.
halte ich ja für eine denkbare Lösung.
Kommen wir mal zu den Verteidigern. Da haben wir auch viele. Innenverteidiger, denke ich, wird mir sofort Erik Maltschak ins Auge fallen. Der hat ja auch schon signalisiert, dass er bereit wäre, unter bestimmten Umständen sogar vielleicht auch zu bleiben. Dann haben wir mit Tristan Zobeln einen Leihspieler auch, der wahrscheinlich ja auch relativ sicher dann zum SC Paderborn oder einem anderen Verein zurückgehen wird. Florian, erstmal zu den Innenverteidigern. Wen würdest du da sehen? Ryan Malone, ja, durchaus immer mal wieder mit Schwächen.
Also, das ist wirklich super schwer. Also, Majeczak kann ich mir vorstellen und dann würde ich fast sogar noch eher noch Jamilo Collins fällt mir so ins Auge, weil der ja eine körperliche Präsenz hat, mit dem er auch je nach System auch ja Außenverteidiger, aber auch ein Innenverteidiger spielen kann. Sonst sind da jetzt keine Namen, die mich so total davon überzeugen, dass ich nächste Saison mit denen in eine Regionalliga-Saison gehen möchte.
Wie siehst du Fallmann? Der hat ja auch abgebaut.
Ja, der hat stark abgebaut. Nee, also hat jetzt mir nichts gegeben oder der sportlichen Leitung, die jetzt ja plant da, würde ich denken, hat er jetzt nicht unbedingt super viel gegeben, warum man jetzt davon überzeugt sein sollte, ihn zu verpflichten. Er hat ja auch schon in der Vorsaison in der Rückrunde abgebaut, nachdem da die Gerüchte aufkamen, dass er in der Winterpause ja Angebote hatte er wohl. Nee, ich würde wirklich einen großen Bruch befürworten.
Tobi, wie siehst du's?
Umbruch.
Also ich würde definitiv Erik Majeczak behalten. Der identifiziert sich mit dem Verein. Das wäre dann halt auch ein Spieler, der in der zweiten, dritten und vierten Liga mit dabei wäre. Er wäre sicherlich auch ein richtig super Innenverteidiger, auch für die Regionalliga, weil der jetzt ja auch schon ein bisschen erfahren ist. Ich meine, er geht jetzt ja auch schon so ein bisschen auch auf die Ende 20 zu. Das würde ich definitiv begrüßen.
Er ist 26.
Der
Einschub von
26.
mir.
Ja, klar, 26. Gut, er ist ja schon in der zweiten 20er-Hälfte.
Ja.
Ich würde Anthony Barella noch mitnehmen.
Und ich habe noch mal drauf geguckt, also Erik Uhlmann ist jetzt hier auf der Kaderliste in der Verteidigung gelistet, Abwehr. Den könnte ich mir durchaus vorstellen, denn der ist ja auch viel im Mittelfeld, aber weil er ja polyvalent ist, also viele Möglichkeiten hat, wo man ihn einsetzt.
Und ist Leipziger. Ist
Ja,
natürlich auch nochmal ein regionales Argument.
Erik Majeczak, Erik Uhlmann, super. Haben wir die Leipzig Connection. Sehr gut.
Na, ich finde es ja schade, ich finde es sehr schade, dass wahrscheinlich die Leihe mit Tristan Zobel dann enden muss. Ist, glaube ich, auch für ihn richtig. Wäre natürlich auch vielleicht ein Spieler gewesen, der in der Regionalliga auf jeden Fall dann auch noch mal seine Qualität besser hätte zeigen können, oder, aber ich meine, der kann jetzt nicht noch ewig in der Regionalliga versacken.
Das macht ja auch für den SC Paderborn keinen Sinn.
Ja, und für ihn selber halt auch nicht, ja.
Ja, aber das sind zwei Seiten, aber erstmal, ja, können ja Richtung Mittelfeld gehen.
Ja, Mittelfeld, defensiv. Zimnica wäre noch in der Auswahl. Can Özkan, der für uns noch gefühlt kein Spiel gemacht hat. Erik Uhlmann hat das ja gerade schon bewertet. Dann hätten wir so Fabisch, Gutau, Julian Günther Schmidt. Ich würde jetzt auch Stefaniak und Klausen und Ehlers noch unter die Mittelfeldspieler packen.
Also ich würde persönlich gesehen Marvin Stefaniak behalten. Das ist ja auch jemand, der sich mit dem Verein identifiziert, der ja auch in der Region ja lebt. Gute Frage. Ich meine, hier in meiner Liste steht sogar noch Boris Tassier, weil der ist ja schon längst irgendwo anders hingewechselt. Und ansonsten Luan Simnitzer, der wird sich die Regionalliga, glaube ich, nicht antun. Jonah Fabisch, der hatte echt einen riesigen Sprung gemacht in der Saison. Aber wenn der jetzt ein Nationalspieler ist, dann wird er mindestens in der dritten Liga bleiben. Und ansonsten, ja, sieht's ja auch schon Erik Ullmann, wenn man ihn jetzt noch als DM sieht, obwohl der, glaube ich, auch zu höheren Berufen ist. Also ich glaube, da wird's relativ eng werden im Mittelfeld.
Ja, das auf jeden Fall, aber weiß ich nicht, also bei manchen Leuten, ich weiß nicht, Stefaniak siehst du, Florian, wahrscheinlich auch ähnlich kritisch wie ich, ist ja auch in seiner Führungsspielerkrise, oder für mich ist er so ein bisschen auch symptomatisch für das, was mit Führungsspielern halt teilweise schiefläuft diese Saison. Und ich meine, klar, wäre der in der Regionalliga ein super Mann, aber ja, also er fühlt sich bestimmt für höheren Berufen.
Das müssen die Leute von vor Ort wirklich in den Gesprächen herausfinden bei Marvin Stefaniak. Das ist für mich wirklich so ein ganz ein Sonderfall in der Situation, weil der kann uns natürlich in der Regionalliga wirklich weiterhelfen, weil er einfach technisch sehr begabt ist, also hoch veranlagt ist. Und andererseits kann ich mir halt auch vorstellen, dass er bei all seinen Schwächen, die er vielleicht auch hat, zumindest ein Mensch ist, der jetzt hier auch noch ähnlich wie Martin Mendel das wieder gut machen will.
Ja.
Denn er hat ja, der Verein hat ihm ja auch einiges gegeben. Ja, einen langfristigen Vertrag aus ein Dresdner, wenn man es mal so sagen, auf die Spitze bringen will, der hier so angenommen wird, der auch in schwierigen Lebensphasen, mit denen er halt mit seiner Art und Weise ein bisschen mehr zu kämpfen hatte, vielleicht als andere, auch unterstützt wurde. Also kann man dann vielleicht dann Gründe finden, warum man ihn dann doch auch in der nächsten Saison dabei hat. Man müsste sich meiner Meinung nach auch so ein bisschen entscheiden, will man Luan Simnitzer oder Jona Fabisch behalten. Einen von beiden würde ich schon gerne behalten. Aber da muss auch einfach frischer Wind mit rein. Und bei den Offensivspielern, da.
Ela ist ein guter Mann für die Regionalliga, denke ich.
Auf jeden
Ja.
Fall.
Ja, und vielleicht auch Erik Weinauer ist bei mir noch als Mittelfeldspieler gelistet beim Kicker. Den würde ich noch mit reinnehmen. Ich glaube, Gutau ist einfach A zu teuer und B finde ich zu verletzungsanfällig.
Gilt aber auch für Julian Günther Schmidt in gewisser Weise.
Ja, genau, der ist ähnlich da und Mika Klaussen scheint ja dann, ist ja noch nicht offiziell, kein offizieller Wechsel nach Verl, aber ich glaube, der wird nächste Saison nicht mehr im Erzgebirge spielen. Und das ist nach dem Leistungsabfall auch, ja, in Ordnung. Das ist ja wirklich auch keine leichte Situation, weil für die sportliche Leitung, denn all diese Spieler werden ja natürlich logischerweise versuchen wollen, in der dritten Liga unterzukommen.
Ja.
Weil das einfach noch Profifußball ist. Regionalliga ist ja im Zwischenbereich, ist auch noch halbprofessionell, aber die wollen alle da unterkommen und die finden vielleicht auch immer Argumente bei einem Aufsteiger, der aus der Regionalliga kommt oder einem schlechteren, diese Saison schlechteren Drittplatzierten in der dritten Liga, weil die können ja doch kicken.
Ja.
Aber irgendwie hat es in dieser Saison nicht zusammengepasst.
Richtig. Ja, Stürmer hatten wir ja gerade schon, Erik Weinauer genannt. Bei den Mittelfeldspielern ist, denke ich, auch auf jeden Fall ein Mann, der auch in der Regionalliga vielleicht wieder an seine alten Leistungen bei Jena und Erfurt anknüpfen kann, wo er auch bei Jena Torschützenkönig war. Ist, denke ich, auch wäre sicherlich auch ein super Spieler für die Regionalliga Nordost, der die Liga ja auch kennt. Dann hätten wir auf der Liste noch Marcel Bär, Vincent Okanse, Ricky Bornstein und Maxi Schmidt. Finn Hetsch natürlich auch noch, der relativ wenig gespielt hat diese Saison. Ein Thema haben wir vorhin noch vergessen. Marcel Bär ist ja der neue Kapitän. Ist ein bisschen untergegangen in der Nachbesprechung beim Regensburg-Spiel. War für mich doch eine überraschende Nachricht, dass das neue Trainer-Duo auf einen neuen Kapitän setzt und damit ja Martin Mendel das erste Mal seit über 10 Jahren nicht mehr Kapitän ist.
Ja, aber ich glaube, das ist jetzt ja auch Beginn so der Wachablösung. Also ich glaube, Marcel Bär, der hat sich ja, glaube ich, immer reingehauen. Das ist immer der sich jetzt den Interviews stellt, obwohl er da vielleicht in dem Moment auch keinen Bock hat. Das ist jemand, der ja auch die offenen Worte findet und da ja auch einen guten Blick auf die Gesamtsituation ja auch hat.
Denkt ihr, das ist nochmal ein kurzfristiger Impuls, den man setzen will? Oder auch ein Zeichen an Cello, jetzt vom Übergangsduo, das ja auch sehr stark mit unserem Verein irgendwie verbunden ist. Bitte bleib auch bei uns und bau hier noch was mit auf.
Ich denke, das wird schon auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ja, man muss ja da psychologisch so ein bisschen ja den Leuten was an die Hand geben und diese Verantwortung. Ich kann mir vorstellen, dass das schon so eine bewusste Entscheidung war vom Trainerteam, von der sportlichen Leitung. Und ich sehe ihn ja auch absolut geeignet. Also ist ja einer, der vorangeht.
Nochmal zurück zur Frage. Für mich wäre das die Top-Priorität für einen Spieler, der bleiben muss. Marcel Bär, weil er dir eine zweistellige Anzahl an Toren garantiert.
Ja, dem kannst du auf jeden Fall, ich sag mal, ein bisschen mehr Geld geben und dafür dann, sag ich mal, einen Spieler weniger mit auf die Liste packen. Dann kannst du lieber, also verpflichten, weil dann kannst du lieber noch mal gucken, ob du wirklich aus der Jugend noch mal welche hochziehen kannst, wenn es mal verletzungstechnisch eng wird. Oder ich habe jetzt hier auch noch den Paul Seidel auf der Liste, der verliehen ist, der da bei Bocholt auch schon, ja, 6 Spiele gemacht hat, in der Hinrunde bei uns gespielt hat. Ich denke, Marcel Bär muss eine dieser dieser Achse oder die Achse im Sturm sein. Und dafür muss wirklich viel getan werden. Und vielleicht ist es ja auch so, dass bis jetzt ist es ja, gibt es ja noch nichts zu vermelden, dass da im Hintergrund schon viel und lang tatkräftig daran gearbeitet wird, dass er bleibt.
Ja.
Genau. Also ich würde behalten, auch Marcel Bär, wenn er zu halten ist, Erik Weinhauer würde ich behalten, Ricky Bonschein würde ich behalten. Den ich abgeben würde, wäre definitiv Maximilian Schmid und Vincent Okanzi, denn die haben ja leider überhaupt gar nichts gerissen, muss man ehrlicherweise auch so sagen. Finden Hedge, das könnte ich mir auch vorstellen, und als so einen kleinen Backup.
Ja, ich würde Ricky Bonschein, also ich mag ihn auf jeden Fall, hat auch jetzt ein paar also einige ordentliche Einsätze gehabt, aber ich würde einfach, um so einen Umbruch wirklich einzuläuten, dann ihm nicht weiter beschäftigen und da was Neues suchen, frische Kräfte, mal das alte, den alten Kader aufbrechen, der ja wirklich auch jetzt eine Geschichte hat mit dieser Saison.
Richtig. Ein schönes Abschlusswort doch zu diesem Thema. Dann kommen wir nochmal zu ein paar kleineren Themen. Es gibt einen neuen Hauptsponsor mit Kraftwerk 24. Das ist eine Fitnessstudio-Kette. Übrigens, der Gründer, der ist schon dadurch bekannt, dass er eine Solarfirma gegründet hat, die auch das Stadiondach mit Solarpanels bestückt hat. Und zwar Glensolar. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Zusammenhang schon wusstet.
Nee, und die Pumper und die PV-Anlagen passt jetzt gedanklich bei mir nicht so schnell zusammen.
Man hat die Firma mittlerweile auch verkauft und das ist jetzt sein nächstes großes Ding. Das scheint ja auch eine Fitnesskette zu sein, die gerade unglaublich versucht zu expandieren. Ja, auch schon in Thüringen vertreten. Ja, ein interessantes Konzept auf jeden Fall, dass man in den Markt nochmal einsteigt, der ja sicherlich auch umkämpft ist.
Mhm.
Auf jeden Fall auch ein spannendes Logo, um das mal anzutasten, Und bei Kraftwerk muss ich ja immer an die Band sofort denken. Mhm. Danke auch an Thomas Otto und viele Grüße an der Stelle. Drei Tage nach dem letzten Ligaspiel gibt es einen Infoabend mit dem Vorstand des FC Erzgebirge Aue. Und interessant finde ich die Mitteilung dazu, dass Fans, Mitglieder und Sympathisanten und Sponsoren, Zitat, eingeladen werden. Und das Gremium reagiert damit auf Initiativen wie die Petition von Jeanette Rosenau. Also wer die Petition nicht mitbekommen hat, es geht um eine Sondermitgliederversammlung, die einberufen werden soll, wozu es aber ein relativ hohes Quorum von 2000 Stimmen, 2000 Mitgliedern gäbe. Und ja, Florian, ist das die Nacht der langen Messer oder was kann man da erwarten?
Boah, hast aber schon den Spruch rausgehauen. Naja, es muss, also es ist erstmal ein Schritt, ein guter Schritt, dass man in den Dialog geht. Dialog hat ja sicherlich auch immer über die Fans stattgefunden, über den Austausch mit den Fanclubs, den gibt's ja auch sowieso einmal im Quartal, glaube ich, ungefähr. Aber man muss natürlich nach dieser Saison einfach auf diesen Unmut reagieren und weiß nicht, ob es die Nacht der langen Messer ist. Ich meine, eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist es ja nicht, logischerweise. Es steht und fällt auch ein bisschen, was einfach in den nächsten, mit den nächsten Spielen passiert. Also eigentlich mit Mittwoch, wann wie das Ganze alles dann wirklich abläuft.
Ja, mir fällt dann aber wieder auf, es ist ein bisschen wie damals in der Helge-Leonhardt-Ära. So richtig reagiert wird immer erst, wenn die Kacke auf gut Deutsch am Dampfen ist, gerade unter den Fans. Also so eine Petition kommt ja auch nicht von ungefähr, dass man einfach ein Ventil sucht, um mal seinen Druck abzulassen oder seinen Unmut gut zu tun oder seine ganze Trauer loszuwerden. Also ich meine, das Kanalisieren der Stimmungen, daran ist der Verein in den letzten Jahren halt auch ganz schön gescheitert. Und ehrlicherweise diese Fandialoge, okay, wir sind da jetzt nicht anwesend, aber normalerweise, wenn man die Berichte davon halt hört oder wenn Leute das erzählen, was da ungefähr besprochen wurde, es ist ja auch, es sind ja dann auch immer eher Fanthemen dann da im Mittelpunkt und nicht jetzt unbedingt eine Vereinsentwicklung oder so.
Ja, und der Termin ist halt auch so nach dem Spiel, also drei Tage nach dem letzten Spieltag. Ich ganz persönlich bin jetzt erstmal dann auch froh, wenn die Saison vorbei ist und ich mich damit erstmal nicht so wirklich beschäftigen muss, weil das war schon eine scheiß Saison einfach.
Ja, Tobias.
Naja, ich glaube, man versucht hier jetzt so ein gewisses, so ein Mittelding zu machen. Man versucht jetzt hier eine gewisse Gesprächsbereitschaft zu simulieren. Und man
Simulieren,
versucht da,
sagst
glaube
du, als hartes Urteil schon, oder?
ja, ich denke, das ist aber auch so. Also so ein bisschen, weil es gibt ja da auch in dem, ich meine, auch der Vorstand und so, die stehen ja alle wirklich massiv in der Kritik. Man versucht da vielleicht noch mal so Sponsoren und Fans noch mal ein bisschen in der Sicht zusammenzubringen, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, es wird emotional werden.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, wir schließen die Folge natürlich nicht ohne einen Helge der Woche an und das Ganze schließt auch so ein bisschen wieder an das Thema an. Jetzt kommen natürlich die ganzen Infoposts. Woran ist der FC Erzgebirge Aue jetzt nicht gescheitert oder wann hat der Niedergang begonnen? Und dann wird natürlich auch nochmal an die Helge Leonhardt Ära erinnert und dann gab es unter einem Beitrag vom MDR, glaube ich, war es ein User-Kommentar, der sagte, die Entscheidungen der Leonhards waren nicht falsch. Ich kürze da jetzt mal ein bisschen was. Es war nicht immer demokratisch und taktvoll. Wismut first, das galt damals noch. Und wir brauchen jetzt eine Maga-Bewegung. Make Aue great again. Danke, Ende. Also schon ein sehr starkes Statement und er hat sich sogar nicht nehmen lassen, darunter kurz zu kommentieren. Vielen Dank für deine Sicht und Erklärung. Kompliment. Wir müssen uns daran gewöhnen und müssen es konsequent ertragen, wo uns Neid und Missgunst oft die Meinungen anderer prägen. Also danke nochmal und gut, dass es solche klar denkenden Menschen wie dich gibt. Daumen hoch. Ja, auf vielen Ebenen ein interessantes Urteil. Ja, wie auch einfach Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden. Oder Tobias, also ich meine, das ist eine interessante Sichtweise, die Helge Leonhardt auf Kritik an sich selber hat, die da durchscheint. Neid und Missgunst, und das formt die Meinung von anderen, also dass Leuten also das eigene kritische Denken auch irgendwie abgesprochen wird.
Ja, genau. Also es hat ja so ein bisschen, also er macht da selber jetzt auch schon den verweist er jetzt auch auf Trump, indem er jetzt auf die Magerbewegung ja auch allen spielt,
Nee,
was ich auch noch schon mal.
der Fan, ne? Nicht Helge Leonhardt selber.
Okay, aber er sympathisiert er jetzt auch sozusagen mit diesem Vergleich, sag ich jetzt mal. Und das ist schon auch echt schwierig. Also es ist ja so ein bisschen, weil das sagt ja im Grunde ja auch so ein bisschen, dass es nicht immer demokratisch geführt wird und dass auch der Ton nicht immer gestimmt hat. Aber er sagt ja jetzt im Grunde, die Geschichte hat mir recht gegeben. Das ist ja jetzt im Kern seine
Richtig, das
Aussage.
ist seine
Ja.
Aussage. Und die Kritik ist Neid und Missgunst und damit nicht begründet, Florian. Also so ein bisschen ist es auch Umdrehen, oder? Umdrehen der Tatsachen.
Ja, es ist getroffene Hunde bellen. Irgendwie fällt mir da jetzt spontan ein. Und ja, jetzt in diesem Punkt kann man natürlich noch mal versuchen, seine Ära, die ja direkt als sie beendet war, natürlich sehr negativ bewertet wurde, zu Recht auch, versucht er natürlich jetzt noch mal so aus so Geschichtsperspektive noch mal wieder positiver darzustellen und dann eben die berechtigte Kritik eben abzuwerten, indem es einfach nur um eine subjektive Ebene geht, also Neid auf eine Person, die erfolgreich ist und nicht auf die Dinge gelaufen sind. Und ich muss sagen, wenn da der Begriff Maga erwähnt wird, dann schalte ich innerlich schon auf einen ab oder beziehungsweise dann sagt mir das schon viel über die Person, in welchem Umfeld sie sich
Naja,
befindet.
also
Ja, aber
ironisch kann man es benutzen.
war für den, aber ich finde es schon schwierig, also das alles zu benutzen, make Aue
Ja,
great
aber ich
again.
meine, das ist doch die Denkweise, die auch Leute, die einen Helge Leonhardt befürworten oder eine Rückkehr von ihm befürworten, halt teilen. Das ist eine Wunsch nach einer autoritären Führungsperson oder einer, ja, auch natürlich auch mit einer populistischen Aura gepaart. Die jetzt sagt, wo es lang geht.
Ja, natürlich, aber ich finde das einfach nicht angemessen für meinen Verein. Also für
Ja,
den
aber
Verein
ich
für.
meine, es wird ja auch so eine Parallelrealität oder so eine Parallelvergangenheit erschaffen, die nicht bestanden hat. Also
Ist
es
der
geht ja,
Versuch dessen.
es ist ja auch eine Form vom Eskapismus, Tobias wird es wahrscheinlich in der Psychologie bezeichnen.
Ja. Ja, genau. Also gut, ich habe gerade überlegt, ob das Wort revisionistisch fallen würde, aber ich glaube, das wäre zu groß. Aber es ist eskapistisch, in der Tat, ja.
Ja. Gut, Jungs, dann haben wir doch am Ende noch mal ein paar spannende Fässer aufgemacht. Die Spielbesprechung fällt mir auch gerade persönlich halt schwer. Ich glaube, es ist für uns alle nicht sonderlich schön, sich noch mal mit allen Problemen in Details zu beschäftigen. Ich glaube, wir haben es dann ganz gut doch zusammengefasst, ja, auch auf den Punkt gebracht an vielen Stellen. Und habt ihr noch was?
Nee, ich glaube so ein bisschen...
Das Derby gewinnen, das musst du jetzt doch nochmal sagen.
Ja, das Derby gewinnen, dass es friedlich vonstatten geht und dass es halt nicht so ein Desaster wird, wie das Spiel letztens von Dynamo gegen Hertha oder so. Ich glaube, dann wäre der Image-Schaden ja wirklich maximal.
Und du, Tobias, du, Florian, deine letzten Worte?
Die Finger sind gedrückt und gekreuzt für Mittwoch, dass wir dann Mittwochabend ein schönes Bier alle trinken können und uns freuen können, ins Sachsen-Pokalfinale eingezogen
zu sein.
Ist spät.
Es ist spät. Damit, bis dann. Glück auf.
Glück auf.
Glück auf.